Dann herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Veranstaltung unserer Vortragsreihe des Querschnittsbereichs Autonome Systeme und Selbstbestimmung. Wir widmen uns ja in dem Querschnittsbereich der Fragestellung, wie künstliche Intelligenz und vernetzte Systeme unsere menschliche Selbstbestimmung beeinflussen, sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und wir freuen uns sehr, heute Professor Herbert Zech hier als Redner zu haben. Er ist Professor für Bürgerliches Recht, Technik und IT-Recht an der Humboldt-Universität und gleichzeitig geschäftsführender Direktor des Weizenbaum-Instituts. Und er ist nicht nur Jurist, sondern gleichzeitig auch studierter Biologe. Und das macht ihn natürlich zu einem besonderen Experten an der interdisziplinären Schnittstelle zwischen Naturwissenschaft und Rechtswissenschaft und Gesellschaftswissenschaft. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass er heute hier ist. Er wird sprechen zum Thema digitale Netzwerke als technikrechtliches Problem. Und wir sind sehr gespannt auf den Vortrag.
Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Was ist das Programm meines Vortrags heute Abend? Das ist ja ein bisschen ominöser Titel, technikrechtliches Problem, aber das ist die eine Komponente. Ich möchte Ihnen so eine spezifische Sichtweise nicht nur von Juristen allgemein zeigen, sondern gerade des Technikrechts. Auf gut Deutsch ein Forschungsansatz, der mich umtreibt, den viele andere Juristen eben so auch nicht verfolgen. Aber ich hoffe, dass Sie nach dem Vortrag so ein bisschen eine Ahnung haben, was Technikrecht sein kann, was ich unter Technikrecht verstehe und warum das ein spannendes, wie Sie sagen, Forschungsgebiet an der Schnittstelle zwischen Naturwissenschaft und Technik auf der einen Seite und Recht auf der anderen Seite ist. Dann die zweite Komponente des Titels, digitale Netzwerke. Da muss ich jetzt fast ein bisschen um Verzeihung bitten. Ich hätte da genauso gut reinschreiben können, IT. Ich verwende immer noch diesen guten alten Begriff von Informationstechnik als den generischen Begriff für all diese Fortschritte, die wir in dem Technikbereich, mit dem wir uns hier am Weizenbaum-Institut beschäftigen, haben. Das reicht von guter klassischer Computertechnik, geht dann weiter über Dinge wie Big Data, kommt zu dem, was jetzt aktuell gerade diskutiert wird, also AI. Aber dann haben wir auch noch Robotics, die da eine Rolle spielt. Und letzten Endes komme ich immer dazu zurück, dass eigentlich IT, ich glaube, der ganz altertümliche Begriff wäre IKT, aber der ist wirklich altertümlich, dass das eigentlich die beste Bezeichnung ist. Und auch wenn man sich so fragt, was sind denn die Technikbereiche, die Gesellschaft am meisten, wenn man so will, vorantreiben momentan, dann sind das einerseits natürlich dieser ganze Bereich IT und dann zum anderen die Biotechnologie im weiteren Sinne. Ob man das jetzt Life Sciences oder Biotech nennt, ist eine andere Frage. Und auch das kann ich vorwegnehmen, die IT, das nächste ist just around the corner. Ich glaube, ich habe diesmal keine Folie, wo der berühmte Gartner Hype-Cycle dargestellt wird, ja. Aber Sie wissen also, egal ob es jetzt Smart Dust ist oder ich gehe davon aus, dass also spätestens in ein oder zwei Jahren auch bei den Juristen alle über Brain-Computer-Interfaces reden werden, was uns wahnsinnig umtreiben wird. Und das ist schon auch spannend. Wir hatten vor einiger Zeit die Diskussion, ob der Begriff Agenda-Surfing ein valider Begriff ist, wenn man mit diesen aktuell diskutierten Phänomenen sich beschäftigt. Aber Sie verstehen, was gemeint ist. Ja? Es ist ein Bereich, der zunächst nur den Fachexperten ein Begriff war, fängt langsam an, in die Gesellschaft auszustrahlen. Und dann sind wir eben hier am Weizenbaum-Institut berufen, auch möglichst vorausschauend, spätestens dann müsste man sagen, uns damit zu beschäftigen. Und das werde ich jetzt eben aus juristischer Brille tun, wie gesagt, mit der gesamten IT. Und ich werde, anders als es da steht, vielleicht jetzt gar nicht so sehr einen Blick auf Netzwerke werfen. Der Begriff Internetinstitut, oder der zeigt ja, dass das Internet auch mal eine große Rolle gespielt hat, aber eben als eine dieser zahlreichen Neuerungen. Sondern ich werde auch was sagen zu künstlicher Intelligenz, zumal das eben, wie viele von Ihnen ja schon wissen, der Bereich ist, der mich jetzt gerade in meiner aktuellen Forschung am meisten umtreibt, insbesondere beim Haftungsrecht. Und ich werde Ihnen auch zeigen, warum das Haftungsrecht so ein wichtiger Baustein ist. Ich werde folgendermaßen vorgehen, so ein bisschen vielleicht Eulen nach Athen tragen, zumindest für die mehr Ahnung von der Technik haben als ich. Ich werde was erzählen über die informationstechnische Revolution. Der Begriff ist nicht von mir, sondern von Castells und uralt. Aber die Idee ist eben einfach zu beschreiben, warum IT so wichtig und so treibend gerade ist und dadurch auch so ein spannender Forschungsgegenstand für uns. Dann werde ich diese andere Perspektive einnehmen und zeigen, was das jetzt für Juristen bedeutet, eben insbesondere für Technikrechtler, da kommen dann solche Begriffe wie Techniksteuerung durch Recht und ob das überhaupt möglich ist oder nur so ein Wunschtraum von Juristen. Da werde ich was dazu sagen. Und zum Schluss dann nochmal den Bogen, wenn Sie so wollen, schließen, nämlich zeigen, dass gerade diese Idee der Steuerung von Technikentwicklungen und Einflüssen von Technik auf die Gesellschaft durch das Recht, dass es da natürlich Limits gibt. Und das ganz besonders spannend ist, dass just diese Cutting-Edge-Technologien, also IT und Biotech, so ausstrahlen in die Gesellschaft, dass sie auch geeignet sind, Wertevorstellungen zu ändern, die gerade dem Recht zugrunde liegen. Das heißt also, da steuert nicht das Recht, sondern das Recht bekommt gewissermaßen das Fundament abgegraben. Und wir haben es also mit einem Rückkopplungsprozess zu tun. Und dafür gibt es den sehr schönen Begriff der transformativen Technologien. Nicht im Sinn von Polanyis Great Transformation, das ist schon uralt, sondern eher eben, also ganz spezifischer Begriff, auf den ich dann noch etwas genauer eingehen möchte. Und der just für die Biotech vor ein paar Jahren da wieder eingeführt wurde und von der Europäischen Kommission eben auch für Robotics und KI jetzt verwendet wurde. Also, nach diesem ersten Überblick, die informationstechnische Revolution, das klingt auch schon so ein bisschen altbacken. Und ich habe hier noch ein paar andere Stichwörter, eben die berühmte Netzwerkgesellschaft von Castells. Und da sehen Sie schon immer das große Problem, wenn wir eben über solche Technologien reden, Begriff Digitalisierung ist vielleicht auch ein Ding, das kann immer mal dick zu speziell sein. Also Internet war und ist nach wie vor ein ganz wichtiges Phänomen der Entwicklung von Informationstechnologie, aber es gibt eben neue Entwicklungen oder hinzukommende Entwicklungen und es ist immer schwierig, dann so einen neutralen Begriff zu finden, der einfach zeitlos gültig bleibt, weswegen mir eben die Informationstechnologie einfach sehr gut gefällt, wie sie übrigens damals schon von Castells eben definiert worden ist und nach wie vor, glaube ich, ganz gut zu verwenden ist. Insbesondere dieses Thema konvergierende Gruppe von Technologien. Jetzt müsste ich eigentlich Farbe bekennen und auch noch erklären, was ich unter Technologie verstehe. Das werde ich jetzt aber hier nicht machen und auch nicht das Verhältnis von Technologie und Wissenschaft beleuchten. Aber wenn wir von einem Technikbereich reden, dann wird, glaube ich, ein Schuh draus. Netzwerke sind wichtig, KI ist wichtig, etc. Ein spannenden Blickwinkel finde ich persönlich, auch wenn wir das hier am Weizenbaum nicht so intensiv betreiben, den historischen Blickwinkel. Das heißt also, dass man schon zurückblickt und das vielleicht auch vergleicht mit anderen Entwicklungen der Technik. Und da finden Sie ganz häufig jetzt auch in der aktuellen Diskussion den Begriff der Industrie 4.0. Und auch der ist natürlich schillernd, aber die Idee wäre, dass wir jetzt, wo auch immer wir dann stehen bleiben, ja, angelangt sind in der Industrie 4.0, die vor allem gekennzeichnet ist durch diese Cyber-Physical Systems, also eine starke Vernetzung jetzt auch von Hardware, anders als beim Internet, wo es eben noch keine totale Vernetzung von Alltagsgegenständen war. Ich kann hier auch mal eins weitergehen. Ich würde auch sagen, dass wenn wir jetzt diese Schematisierung nehmen, also es gab quasi die Industrie 1.0, das ist überhaupt, dass wir Energieerzeugung haben auf technischem Weg. 2.0 ist, dass wir kleinteilige Energieerzeugung durch die Elektrotechnik haben. 3.0 ist, dass wir Automatisierung haben. Und 4.0 eben die Cyber Physical Systems. Dann wurde da das Internet mal eben übersprungen, wenn man so will. Also gerade der Aspekt, der in den 90er Jahren, zum Beispiel eben für Manuel Castells und auch für andere Autoren, so eine ganz wichtige Wende war. Letzten Endes ist das nur im Streit um Begrifflichkeiten. Ich werde aber gleich noch zeigen, warum ich glaube, dass der auch spannend ist. Das erste ist die Dimension. Also, nachdem ich ja so einen leichten naturwissenschaftlichen Drall habe, finde ich schon sehr spannend, dass ganz unabhängig von der soziologischen Erforschung der Auswirkungen dieser Technikbereiche, wir wirklich abtragen können Parameter, nämlich für diese Industrie 1.0 und 2.0 Parameter Energie. Umwandlung, einfach quantitativ. Wie viel Energie pro Zeit, also Leistung und das dann auch noch pro Raum, Leistungsdichte, kann ich beherrschen? Und dann gab es offenbar einen magischen Punkt, ab dem die Industrialisierung geflogen ist, wenn Sie so wollen. Da werde ich auch nochmal drauf eingehen. Den kann man fast aufs Jahr genau festmachen. Das war nämlich seit 1765, als Watt die schon vorhandenen Dampfmaschinen so optimiert hat, dass sie plötzlich sag ich mal, effizient genug war, ja, dass man sie großflächig industriell einsetzen kann. Also diese Energie als ein Leitfaktor, und da werden jetzt die Techniksoziologen unter Ihnen mir auch sofort sagen, das ist nur eins von zahlreichen Modellen, aber ich finde das nach wie vor ein sehr spannendes Modell, wenn ich es richtig sehe, von Lynn White eingeführt, aber auch Lenski sieht es als ein, also nicht als den entscheidenden, aber hat es zumindest mal behandelt. Das ist jedenfalls ein interessanter Faktor. So, und jetzt haben wir mit Industrie 3.0 und 4.0 und dem, was unsere Gesellschaft aktuell vorantreibt, ist es eben nicht mehr die Entwicklung der Energiebeherrschung, sondern es ist die Entwicklung der Informationsbeherrschung. Und auch da will ich jetzt nicht in den einzelnen Begriff von Information eingehen. Sie wissen, die kann ich quantifizieren. Und man könnte eben den Case aufmachen, dass die Menge von Information, die ich in der Lage bin, zu speichern, zu übertragen, zu bearbeiten, natürlich auch ökonomisch mit bestimmten Kosten etc., dass auch das ein Gradmesser für, jetzt wird es gefährlich, Zivilisation ist, für Entwicklung. Ich traue mich gar nicht, Fortschritt zu sagen, das ist ja auch eine uralte Debatte. Aber jedenfalls, dass wir damit Veränderungen in Gesellschaften ganz gut beschreiben können, weil es wohl ein wesentlicher Treiber ist. Und da werde ich ja im dritten Teil drauf zurückkommen, beiden ist zu eigen, dass sie eben sämtliche Bereiche des menschlichen Lebens früher oder später durchdringen und dadurch sich dem auch niemand mehr entziehen kann. Ja? Niemand kann sich der unseren Möglichkeiten der Energieerzeugung erziehen. Kaum jemand kommt ohne Auto oder ohne Bahn oder sei es nur Strom im Haushalt aus. Und genauso ist es eben auch jetzt mit der modernen Informationstechnologie. Also undenkbar, dass wir auf dem Level der 70er Jahre nur mit Bleistift und Papier unser Alltagsleben noch fristen können. So, und natürlich muss dann hier auch dieser Graph kommen. Und Sie sehen jetzt, ich beschreibe einfach. Ja, ich sage relativ wenig zu den soziologischen, politischen Implikationen. Aber faszinierend ist es gleichwohl, dass wir eben bei der Informationsdichte ein logarithmisches Wachstum, ein exponentielles Wachstum haben, Entschuldigung, was sich eben dadurch abbildet, dass ich es logarithmisch skalieren muss, um eine Gerade draus zu bekommen. Und nichts anderes ist eben Moore's Law. Und das ist eine interessante Aussage, die Sie gelegentlich finden, dass eben eins der Probleme auch der ganzen Menschheit ist, dass sie nicht in der Lage ist, exponentielles Wachstum zu verstehen. Ja? Da möchte ich nicht weiter drauf eingehen, aber es scheint doch so zu sein, dass dieses stetige exponentielle Wachstum der Möglichkeiten der Informationstechnologie, also dieses Parameters Informationsbeherrschung, jetzt einen Punkt erreicht hat, und da komme ich nochmal drauf, der doch sehr viele neue Möglichkeiten und sehr viele gesellschaftliche Implikationen mit sich bringt. Noch weit jenseits des Internets. Das Internet war vielleicht der erste große Donnerhall und jetzt AI der zweite und Cyber Physical Systems und so weiter, dritte, vierte etc. Was ich auch spannend finde, wenn Sie das natürlich vergleichen mit Energietechnik und so fort, klar, da gab es nie ein exponentielles Wachstum, sondern es war eben ein lineares Wachstum. Und das lässt sich dann auch wieder naturwissenschaftlich ganz gut erklären, weil wir natürlich das hier durch immer weitere Miniaturisierung erzielt haben, während die Energiegewinnung ja gerade nicht durch Miniaturisierung, sondern eben durch Vergrößerung der physikalischen Systeme erzielt worden ist. Ich möchte Ihnen noch eins zeigen, was vielleicht nicht so viel bekannt ist. Es gibt sogar einen Bereich, der natürlich auch IT-mäßig beeinflusst ist, wo wir sogar ein hyperexponentielles Wachstum haben. Also da haben wir ein Über-Moore's Law, das ist im Bereich der Genomsequenzierung. Da hatten wir einen exponentiellen Abfall der Kosten, die Sie aufwenden müssen, um ein Genom zu sequenzieren. Das hatte mit der Miniaturisierung unmittelbar zu tun. Aber so um das Jahr 2008 rum kam es zu dem Durchbruch, dass völlig neuartige Sequenziertechnologien eingesetzt worden sind. High-Throughput-Sequencing, was heute der Standard ist. Sodass wir da plötzlich so einen richtig dramatischen Abfall haben, der auch in diesem Bereich der Life Sciences zu Möglichkeiten führt, die man nicht vorher sich ausdenken konnte. Stichwort, dass Sie einfach ein komplettes Humangenom einmal durchsequenzieren in der Klinik, weil wir irgendwo zwischen 1.000 und 100 Dollar pro Genom sind und das sich jeder leisten kann. Vom Datenschutz wollen wir mal nicht reden. Ja? Aber das ist tatsächlich ein spannender Punkt, weil wir hier an der Schnittstelle sind zwischen IT und Life Sciences. Und deswegen wollte ich es Ihnen einmal eben vorführen. Der Graph ist nichts weiter als Kosten für die Sequenzierung eines kompletten menschlichen Genoms. wie der allererste mal sequenziert worden ist, so um das Jahr 2000 rum. Da hat das noch 100 Millionen gekostet und Sie wissen ja, zig Unis haben das zusammen gemacht. Und dann hat es aber eine Privatfirma einen Tick schneller geschafft, Celerad Genomics von Craig Venter. Jetzt sind wir eben hier irgendwo 2017, ja, also wir sind, da steht 1K, wir sind deutlich unter 1000 Dollar oder Euro mittlerweile. Was sind noch spannende Phänomene? Ich fange noch weiter mit diesem Beschreiben der Technik und der Naturwissenschaft. Die Zunahme der Komplexität, und das ist jetzt ein Thema, was eben bei der künstlichen Intelligenz uns, glaube ich, noch weiter verfolgen wird, führt zu dem, wovon ich leider auch nicht genug Ahnung habe, was man so ein bisschen als chaotische Effekte bezeichnet, also dass ich neue emergente Phänomene habe, folgt einer nichtlinearen Dynamik, und das ist etwas, wo ich selber bisher erstaunlich wenig gelesen habe. Also ich kämpfe schon genug als Nicht-ITler damit, Machine Learning zu verstehen und was es so an künstlichen neuronalen Netzen auf dem Markt gibt. Aber was ich wirklich faszinierend finde, jenseits des schlichten Machine Learnings, also vom Programmieren zum Trainieren, dass eben die Dichte, und jetzt komme ich wieder zu diesem Moore-Graphen zurück, dass die schlichte Dichte dessen, was wir heute an simulierten neuronalen Netzen können, schon ziemlich nah rankommt an natürliche neuronale Netze. Und deswegen habe ich mir mal diesen Graph aufgetragen, habe mir also auch mehrmals versichern lassen, dass der jedenfalls nicht völlig falsch ist, dass wir irgendwo in der Region hier sind, dass wir also 10 hoch 8 Neuronen oder mit 10 hoch 11 Synapsen simulieren können, vielleicht noch nicht auf einem Chip, aber jedenfalls mal auf ein paar Chips. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist also sowohl die Google-Tochter, die das macht, als auch, ich glaube, es gibt mehrere Projekte, University of Manchester will demnächst auch einen Tick weiter sein, die wollen schon fast Richtung hier 10 hoch 9 sein. Spinnaker-Projekt heißt das. Und da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr, von denen ich gar nicht weiß. Aber spannend ist, wenn man das vergleicht mit dem, was das in der Natur heißt. Das heißt nämlich, dass wir jetzt überhaupt kein Problem haben, also das ist Stand der Technik, ein Mäusehirn zu simulieren, womit einfach nur von der, wenn das für mich das entscheidende Kriterium ist, von der Informationsdichte her, die Grenze, die wir bisher hatten, zwischen künstlicher und natürlicher Intelligenz eingerissen wird. Das muss man einfach mal so sagen. Ja? Und natürlich ist klar, dass auch ein noch so kompliziertes neuronales Netz letzten Endes nur ein sehr, sehr, sehr komplexer Algorithmus ist, der sich letzten Endes determiniert verhält. Aber wenn er eben 10 hoch 11 Verschaltungen simuliert, dann ist emergent, also auf höherer Ebene, das Ergebnis eben nicht mehr deterministisch. Da haben wir ja sehr lange drüber diskutiert beim letzten Brownback-Lunch. Und das ist für uns Juristen super spannend, weil wir dann plötzlich von dem, was wir als typisches Maschinenverhalten kennen, beherrschbar, vorhersehbar etc., kommen wir zu etwas, was wir eben als typisches Lebewesenverhalten kennen. Für uns Juristen ist das kein Problem, damit gehen wir ja schon lang um. Wir haben Regeln über Tiere, die eingesetzt werden, wir haben Regeln über Arbeitnehmer, die eingesetzt werden, bis hin zu so interessanten Vorschlägen. Und das ist sehr juristisch-technisch. Es gibt Rechtshistoriker, die sagen, kann man schon lang. Sklavenhalterhaftung, ja, also das ist die Idee, ja, ich setze ein komplexes System ein, was sich unvorhersehbar verhält. Über die Implikationen, die das hat, wollen wir mal gar nicht nachdenken. Das ist also auch sehr, das ist rechtshistorische Frage. Das, aber zumindest mal eine Ähnlichkeit zu vorhandenen Regeln im Umgang mit Tieren drängt sich eigentlich hier geradezu auf. So. Und damit bin ich jetzt auch schon bei dem Thema, ja, was machen wir Juristen mit diesem Befund, den ich Ihnen jetzt nur geschildert habe und mit dieser faszinierenden Entwicklung, ob die jetzt ein Fortschritt ist oder nicht, spielt keine Rolle, aber wir haben jedenfalls eine Entwicklung. Und da bin ich bei dem Thema Steuerungsaufgabe und möchte Ihnen jetzt zunächst mal ganz abstrakt erzählen, wie Recht mit verschiedenen Technikbereichen umgehen kann, genauso auch mit Biotech oder anderem. Die Grundidee ist, dass neue Technologien, egal ob Sie das jetzt als Innovation bezeichnen oder nicht, also ich will nicht auf den engen ökonomischen Innovationsbegriff hinaus, aber sage ich mal eine Neuerung technischer Möglichkeiten, hinzukommende technische Möglichkeiten, dass die immer, und das ist eine Binse, ja, das Potenzial bergen, zu nutzen oder zu schaden. Die zweite Frage ist, da komme ich gleich noch drauf, ob wir den Nutzen oder den Schaden beziffern können. Das ist dann spannend für Versicherungen, aber eben doch auch für Juristen und mit welcher Wahrscheinlichkeit ich das für die Zukunft auch tun kann. Das ist dann genau die Abschätzung des Erwartungswertes von Chancen und Risiken. Aber es ist zunächst mal ein spannender Befund. Es hat praktisch jede technische Neuerung, janusgesichtig, hat potenzielle Vor- und Nachteile. Und der Clou ist natürlich, wenn ich mir jetzt überlege, was mache ich gesellschaftlich mit diesen neuen Technologien, so ein Optimum rauszufinden. Das philosophische Fundament können wir nochmal diskutieren. Die Technik möglichst so einzusetzen, dass ich viele Chancen realisieren kann und wenig Risiken sich realisieren. Das ist früher mal, so ums Jahr 1900, ist das aus rechtlicher Sicht nichts weiter gewesen als klassisches Polizeirecht, mit Y geschrieben. Die gute Polizei, das ist so etwas wie die gute Ordnung, das Recht greift nur dann ein, wenn ich eine konkret sich realisiert habende Gefahr habe. Also ich versuche nicht groß in die Zukunft zu denken, ich einfach, da hat sich ein Risiko realisiert, ich habe eine Gefahr und dann greife ich ein. Das ist auch heute noch Polizeirecht. Ja? Wenn ich sehe, da droht ein Baum umzufallen, dann gibt es eine Anordnung, beseitige den Baum. Das ist relativ simpel. Es ist natürlich nicht mehr so simpel, wenn ich plötzlich neuartige Technologien habe, wo ich gar nicht weiß, wie die sich vielleicht in 5 oder 10 Jahren auswirken. Und in den 80er Jahren, naja, schon früher, 60er, 70er, 80er Jahren, Stichwort Kernenergie, Gentechnik, wo dann auch die Philosophie angefangen hat, ja, wie ist das, wenn das Techniken sind, die sehr, sehr große Risiken haben oder wo zumindest der Schaden, wenn er sich realisiert, sehr hoch ist. Wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit ist, weiß ich nicht so genau. Hat dann auch das Recht vor die Herausforderung gestellt, ja, was machst du denn mit so einer Technologie, wo es eben nicht ist wie mit einem Baum, der ein bisschen schräg hängt, leicht abzuschätzen etc. Und da komme ich auch nochmal drauf zurück, Stichwort Informationsasymmetrie. Also, von diesem guten alten Technikrecht 1.0 Gefahrenabwehr ist man relativ früh schon runter, schon zur Zeit der Dampfloks. Also das ist so, das eigentlich das ganz klassische Technikrecht ist die sogenannte Dampfkesselgesetzgebung gewesen. Als man also festgestellt hat, und da sehen Sie auch die Parallele wieder, ja, Energietechnik, Erzeugung von Energie durch Dampfmaschinen breitet sich aus. Und dann sind ein paar explodiert. Da gibt es auch spektakuläre Fotos, wo hier in Berlin irgendwelche Dampfloks hochgeflogen sind. Und dann war die Idee, ja, wie kriege ich das in den Griff? Und Resultat war Dampfkesselgesetzgebung. Der Jurist macht eine Zulassungspflicht. Wer auch immer einen Dampfkessel ab einer gewissen Größe errichten will, braucht eine Genehmigung dafür. Und vorher wird das angeschaut von einer Institution, die Sie alle kennen. Wer weiß es? Der TÜV. Hieß früher tatsächlich Dampfkesselüberwachungsverein, jetzt heißt er technischer Überwachungsverein. Ja. Aber so ist das, genau. Und da sehen Sie auch, wie das Hand in Hand läuft. Also die Juristen können natürlich nicht selber den Kessel prüfen, aber sie können zumindest die Rahmenbedingungen schaffen, damit eine solche Prüfung stattfindet. Und die Idee war, dass man eben ein bisschen in die Zukunft schaut, dass man versucht, das Risiko zu steuern. Also der Dampfkessel kann eingesetzt werden, aber ich versuche es eben dafür zu sorgen, dass er in bestmöglicher Weise eingesetzt wird. Diese sogenannte Technikbegrenzung, die hat man relativ früh erkannt. Also explodierende Dampfkessel, der andere Clou, auch ein Klassiker, das Haftpflichtgesetz, auch wegen Eisenbahn in dem Fall, eine Sonderform der Dampfkessel, die fahren, die kann eben nicht nur explodieren, die Dampflok, sondern die hat vor allem viel Funkenflug und fackelt dann Bennel da ab. Und auch das war ein Problem, auch darauf hat das Recht reagieren können. Das waren also alles Sachen, wo er gesagt hat, wie schafft es das Recht, die Risiken in den Griff zu kriegen. Aber gleichzeitig gab es auch einen Bereich, wo das Recht gesagt hat, wie schaffen wir es trotzdem, möglichst viel Chancen zu bekommen. Und da ist der große Rechtsbereich, den ich Ihnen auch gleich noch zeigen werde, das Patentrecht gewesen. Gibt es bereits seit den 1870er Jahren, teilweise auch einen Tick früher, dass man gesagt hat, wir wollen zumindest möglichst, also das ist die Grundidee, möglichst viel technische Neuerungen mit der Hoffnung, dann möglichst viel Chancen zu haben. Und irgendwie kriegen wir auch die Risiken eingefangen. So, das Ganze hat Probleme. Die klangen jetzt schon so ein paar Mal durch. Und die zentralen, die möchte ich Ihnen zeigen. Erstens, Technik, und das war schon vor 100 Jahren so, das ist witzig, wie sich die Aussagen auch gleichen. Technik ist schnelllebig, sie entwickelt sich eben. Ja? Das heißt also, wenn der Jurist, der von der Idee her immer ein sehr konservativer ist oder zumindest vielleicht nicht ein schneller, wenn der auf die Idee kommt, ja, ich möchte reagieren und er muss ein Gesetz erlassen, das dauert ja alles seine Zeit, dann ist er meistens schon zu spät, weil die Technik schon weiter ist. Und das ist auch, also zumindest bei den Juristen, eine uralte Binse. Da gibt es wunderschöne Begriffe, Legal Lag, hinterher, Hinken des Rechts. Und es geht eben so weit, dass es tatsächlich auch schon Kollegen gibt, der das eben in der Veröffentlichung als Lieblingsmetapher der meisten mit dem Recht befassten Juristen bezeichnet. Also es ist ein wesentliches Problem im Umgang des Rechts mit der Technik, dass einfach Recht eher beharrend ist und Technik ziemlich schnell ist sozusagen. Was schon auch zu Kämpfen geführt hat um 1900 rum, da sogar, das ist auch ein sozialhistorisch spannendes Thema, dass auch zwei Berufsgruppen sich da bekriegt haben, nämlich die Juristen, die immer den Anspruch hatten, gesellschaftlich steuerntätig zu werden, und als neue Konkurrenzgruppe die Ingenieure. Und das lässt sich also gerade auch in Deutschland sehr schön zeigen, dass die Ingenieure selber den Anspruch hatten, ja, wir können im Sinne eines sinnvollen, nützlichen Planens, nicht nur Maschinen planen, wir können auch Gesellschaften planen, all diese Dinge, ein hochspannendes Thema. Und damit sind wir bei dem zweiten Ding, dass nämlich Technik, bei dem zweiten Punkt, dass Technik eine Tendenz hat, ihren eigenen Gesetzen zu folgen. Eigengesetzlichkeit. Und auch das ist natürlich für Juristen eine gewisse Herausforderung, wenn ich da also einen Bereich der Lebenswirklichkeit habe, wo die beteiligten Akteure sich lieber ihre eigenen Gesetze geben. Stichwort technische Normen, die bis heute eine große Rolle spielt. Aber eben auch Stichwort dieser uralte Streit zwischen Ingenieuren und Juristen. Und diese Eigengesetzlichkeit, die haben wir bis heute. Das Neueste, ich sag mal im neuesten Gewand, ist das nichts anderes als das berühmte West Coast Argument. Technik wird es schon richten. Ja, also genau diese Einstellung, wenn ich ein Problem habe, dann ist Technik gut, und wenn ich ein Problem durch Technik habe, dann ist noch mehr Technik gut. Ja? Und das ist so ein bisschen, das verbirgt sich dahinter, aber der Clou ist, wir müssen damit zurechtkommen, und die Idee ist auch das Beste draus machen. Und damit bin ich beim letzten Punkt, es verbirgt sich letzten Endes dahinter eine Informationsasymmetrie. Technik ist ein typischer Bereich, wo a. die Juristen und b. erst recht die Gesetzgeber, also auch die Parlamente etc., immer weniger Informationen haben über die Risikoquelle, Chancenquelle, also die neuen Technologien, als diejenigen, die es entwickeln, und meistens auch diejenigen, die es anwenden. Und übrigens eine ganz spannende, also jetzt in der ganz aktuellen Debatte über künstliche Intelligenz, das ist diese Informationsasymmetrie eigentlich immer das große Thema, weil klar ist, der Gesetzgeber hat nicht annähernd so viel Ahnung wie der Entwickler, der das gerade auf den Markt bringt. Und spannend ist auch, dass auf der Anwenderseite es gar nicht so klar ist, weil wir zwei Kategorien von Anwendern haben. Einerseits professionelle, aber andererseits eben auch Verbraucher. Und gerade bei KI die Idee ist, dass der Verbraucher immer weniger kapieren muss, was da funktioniert. Ja? Nicht nur beim Auto, da schaue ich auch nicht unter die Motorhaube, aber ich muss wenigstens wissen, wo die Bremse ist. Bei der KI muss ich vielleicht nur noch wissen, wo der Einschaltknopf ist. Und sowas muss ich dann berücksichtigen in der Schaffung des passenden Rechtsrahmens für den Einsatz dieser Technologie. Ja, wie kriege ich sowas in den Griff? Die erste Antwort wäre relativ banal, ich tue gar nichts, ich überlasse. Ich mache eh selber, ja, dann lasse ich sie halt sich selbst regulieren. Technische Normung, das wäre eben der Ansatz der Ingenieure gewesen, aber man hat recht früh erkannt, dass es da durchaus Gefahren für Fehlanreize gibt. Ja? Und das ist genau das Problem, das wir heute letzten Endes auch wieder haben mit West Coast getriebenen IT-Anwendungen. Ja? Also das ist auch nicht so fürchterlich neu. Was mache ich dann? Ich kann natürlich eingreifen, direkt mit Hilfe des Rechts freiheitsbeschränkende Regeln erlassen. Wir nennen sowas direkte Regulierung. Auch das ist in Technik generell nichts Neues. Ich habe das schon erwähnt, so war das auch bei der Dampfkesselgesetzgebung. Dann schreibe ich halt rein, du brauchst eine Betriebsgenehmigung, vorher darfst du den Dampfkessel nicht errichten. Wir haben das bis heute, Baugenehmigung. Ja? Du darfst das Haus nicht bauen, erst wenn ich sage, ist okay, dann darfst du. Das ist uraltes Technikrecht, wenn Sie so wollen. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, aber es ist unmittelbar klar, bei so einer direkten Regulierung haben wir ein großes Problem, nämlich die Informationsasymmetrie. Wenn ich direkt eingreifen will, durch Gesetz, und ich habe keine Ahnung, was eigentlich der richtige Eingriff ist, dann ist das schwierig. Aber eine klassische Lösung, die Sie eigentlich in weiten Bereichen dieses Regulierungsrechts finden, ist die Verwendung von sogenannten Generalklauseln oder weiten Rechtsbegriffen, wie, also der Klassiker wäre Stand von Wissenschaft und Technik. Ja? Und die dann folgenden Zweck haben. Da können dann wieder die Experten rein, Stichwort technische Normung. Und ich habe also damit ein mehrlagiges System. Der Jurist sagt, pass mal auf, du darfst einen Dampfkessel nur betreiben, wenn er dem Stand von Wissenschaft und Technik entspricht. Und was der aber gerade ist, zumindest mal der Stand der Technik bei den Dampfkesseln, das weiß der TÜV dann besser, die Experten. Ja? Also das ist so ein abgestuftes System, was den Vorteil auch hat, dass also A, die Informationsasymmetrien irgendwie in den Griff bekommen werden und B, sie kriegen das Zeitproblem ein bisschen in den Griff, weil sie jetzt nicht jedes Jahr ein neues Gesetz erlassen müssen, wo sie die Regeln anpassen, sondern sie haben diese weiten Begriffe und dann kann eine Ebene weiter unten angepasst werden, was ist denn der aktuelle Stand der Technik. Dass das seine Grenzen hat, sehen wir jetzt wieder bei einem ganz tollen, beim aktuellen Streit, Stichwort Grenzwerte. Was ist der richtige Grenzwert für eine schädliche Substanz in der Umwelt, in Schädlingsbekämpfungsmitteln, wherever? Denken Sie an Glyphosat, denken Sie an Feinstaub, denken Sie an Stickoxid. Das ist immer wieder dasselbe Problem, dass wir, wenn es ganz blöd läuft, halt einen Gutachterstreit haben und gewonnen ist nicht viel. Ja? Deswegen gibt es zunehmend die Idee, dass ich versuche, nicht unmittelbar regulierend einzugreifen, sondern Regelungen zu finden, die in möglichst intelligenter Weise die vorhandenen Informationen der Player zu heben, sag ich mal. Ja. Eine Art indirekte Regulierung, oder der Begriff ist nicht von mir, der ist von den öffentlich-rechtlichen Kollegen, regulierte Selbstregulierung. Wie geht sowas? Und jetzt sind wir bei meinem Lieblingsthema bei der Art von Technikrecht, wie ich sie betreibe, insbesondere aus zivilrechtlicher Sicht. Der Ökonom würde sagen, eine Möglichkeit ist, richtige Anreize setzen. Und zwar die Idee, möglichst sowohl die Chancen als auch die Risiken, wenn sie denn als Externalitäten auftreten, das heißt also, wenn sie nicht bei denjenigen auftreten, die sie verursacht haben, sei es Entwickler, sei es Anwender von Technik, durch rechtliche Regelungen dafür zu sorgen, dass die dann eben doch die Verantwortlichen, ein weiter und schillernder Begriff, treffen und auf die Art und Weise für die richtigen Anreize zu sorgen, ja, dass dann die Technikentwickler, die Technikanwender das richtige Level, es geht tatsächlich um Steuerung im Sinn von nicht Verhinderung, sondern Wahl des optimalen Levels von Risiko in Abwägung mit Chancen, dass die das treffen. Das klingt jetzt super abstrakt, ich werde Ihnen gleich Beispiele zeigen, wie das geht. Wenn das eine Frage war, in einer Sekunde, also war keine Meldung, ich habe hier nur Milton Friedman als Foto, weil eben so wunderbar dieser Spruch passt, there's no such thing as a free lunch. Das ist die Idee dahinter. Wenn du Technik entwickelst, wenn du Technik anwendest, wie bei jeder anderen Aktivität, die du tust, dann sollen bitte die Folgen deines Tuns dich treffen. Das würde aus ökonomischer Sicht dazu führen, dass du dann auch selber dafür Sorge trägst, ja, dass es möglichst nützlich und möglichst wenig schädlich ist, was du da tust. So die Theorie. Funktioniert nicht immer, aber ist zumindest eine Möglichkeit. Und wenn es denn mal nicht klappt, das heißt also, wenn wir eben externe Effekte haben, dann haben wir das, was Ökonomen als Marktversagen bezeichnen würden. Und dann haben wir den Case, dass die Juristen eingreifen. Der banalste Fall für einen negativen externen Effekt, dass also Risiken bzw. verwirklichte Risiken, Schaden, andere Leute treffen, eben nicht die, die handeln und die den Vorteil haben von einer Handlung, ist der Umweltschutz. Ja? Sie betreiben eine Firma, sie verdienen eine Menge Geld, positive interne Effekte und den Dreck hauen sie raus, externe Effekte. Das ist eigentlich die ganze Idee des Umweltschutzrechts, ist nichts anderes als, wie bekomme ich die Umweltverschmutzung internalisiert, wenn Sie so wollen. Und natürlich kann ich versuchen, liebevoll Grenzwerte zu definieren und zu verbieten etc. Aber wenn es Ihnen gelingt, einfach dafür zu sorgen, dass es unmittelbar die Folgen den Handelnden treffen, dann zwingen Sie ihn selber, sich zu überlegen, ja, wie schädlich ist denn mein Handeln? Und das ist, deswegen komme ich auch drauf, eine zentrale Rolle modernen Haftungsrechts. Da geht es um Internalisierung von Risiken. Also es ist gar kein großer Gerechtigkeitsgedanke dahinter, allenfalls ein utilitaristischer, sondern die Idee ist, wenn ich dafür sorge, dass ich für Schäden gerade stehen muss, die mein Handeln erzeugt, ökonomisch wenigstens, dann internalisiere ich auf die Art und Weise die Folgen meines Handelns und dann muss ich mir überlegen, was ich da tue. Das ist deswegen so interessant, weil Sie da einen ganz grundlegenden Unterschied zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Recht beobachten. Amerikaner verwenden das in großem Umfang, während wir eher so eine regulierend direkt eingreifende Tradition haben. Denken Sie an Produkthaftungsfälle. Das ist, glaube ich, was wirklich selbst Nicht-Juristen wissen, die ganz großen, schlimmen Schadenersatzsummen. Jetzt hat es eben Bayer getroffen in Amerika. Die Idee dahinter ist, ja, aber stattdessen habe ich nicht so hohe Anforderungen, Genehmigungspflicht, regulatorisch etc. Aber bitte, wenn du Schaden erzeugst, dann haftest du halt auch so richtig und blutest. Und dann ist die Idee eher, naja, dann habe ich einen Anreiz, dass sich die Akteure eben von vornherein drum bemühen, eher unschädliche Produkte zu erzeugen. Worauf ich jetzt hinaus will, und das ist eine Perspektive, die auch bei den Juristen noch gar nicht so lang klar ist, dass sowohl die Internalisierung von positiven Effekten als auch solche von negativen Effekten, dass das im Zusammenspiel zu sehen ist. Also das, was ich Ihnen erzählt habe über Haftungsrecht, ja, Internalisierung durch strikte Haftungsregeln, Gefährdungshaftung, da will ich gar nicht ins Detail gehen, das ist schon ziemlich lang bekannt. Was auch bekannt ist, dass es sowas gibt wie positive Effekte, die andere Leute treffen und dass das auch zum Marktversagen führen kann. Jetzt werde ich Ihnen erzählen, was das bedeutet. Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln eine sehr nützliche Technologie, zum Beispiel ein neues Medikament. Ja. Und dieses Medikament kostet, also die Entwicklung kostet richtig viel, kostet 1 Milliarde von mir aus, fein. Jetzt ist dieses Medikament am Markt. Es gibt übrigens auch Regeln, um dafür zu sorgen, dass die Risiken möglichst gering sind. Arzneimittelzulassungsrecht ist auch ganz schön teuer, die Zulassung zu kriegen. Dann ist es zugelassen, fein. Und dann können es die Leute einsetzen. Jetzt ist das Problem, wenn Sie zulassen, müssen Sie ganz genau erklären, was das ist. Steht die Formel drauf. In dem Moment könnte eigentlich jedermann mit Minibeträgen, mit wenigen 1.000, 10.000 Euro, das Medikament nachkochen. Das ist ein bisschen anders bei komplexen biologischen Molekülen, aber Sie sehen das Problem. Nachahmung, was passiert? Der Preis, den Sie vielleicht erzielen können für Ihr Medikament, geht in den Keller. Es lohnt sich nicht mehr für Sie, weil andere Leute dieses Medikament nutzen. Eine positive Externalität. Und wenn das dazu führen sollte, muss man erstmal beweisen, ja, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnen würde, ein neues Medikament zu entwickeln, dann hätten wir das, was ein Ökonom wieder ein Marktversagen bezeichnen würde. Jetzt aber wegen Externalisierung der positiven Effekte. Entschuldigung, hier unten, der positiven Effekte. Ja. Und jetzt werden Sie schon ahnen, worauf ich hinaus will. Da gibt es auch ein rechtliches Instrument. Das Patentrecht. Nur so lässt sich das erklären. Patent ist kein Selbstzweck. Es gibt immer noch so Hardcore-Patentrecht, die sagen, das ist menschenrechtlich fundiert, dass mir die Erfindung zusteht. Das ist nicht so. Aber die Idee ist natürlich, wenn ich Wirtschaftsbereiche habe, ja, wo sich das Erfinden nicht mehr lohnt, aber das Erfinden sozial wichtig ist, nützlich ist, dann kann ich eben durch die Schaffung von Patentschutz für eine bestimmte Zeit, da muss ich dann eben ein Optimum wählen, einen hinreichenden Anreiz schaffen, eine hinreichende Internalisierung bis zu einem gewissen Grad der positiven Effekte und hoffe, dass dann die überschießenden positiven Externalitäten das wieder wegmachen. Und Sie sehen schon, ich bin ein bisschen Partei, im Arzneimittelbereich tun Sie das aus meiner Sicht, wo es übrigens interessanterweise gar nicht funktioniert, ist im IT-Bereich. Ja? Erstens mal, weil der Status von Software-Innovationen relativ unklar ist und zweitens, weil Hardware-Innovationen wie auch Software-Innovationen so schnell sind. Das heißt, sie haben binnen 1-2 Jahren schon wieder die nächste Generation, dass der Patentschutz schlicht zu langsam ist. Der funktioniert nur so richtig bei Produkten mit sehr langen Innovationszyklen, weil sie normalerweise halt 5 Jahre warten müssen, bis sie überhaupt Patent haben. Aber alles, was ich jetzt sagen wollte, wenn Sie das zusammendenken, können Sie regelrecht einen Bogen aufspannen und können das komplette Technikrecht als den Versuch denken, diese Chancen-Risikosteuerung im Zusammenspiel optimal hinzukriegen, sei es direkt, indem Sie eben eingreifen, sei es indirekt, indem Sie Regeln schaffen, die passenden Anreize setzen. Und so verstehe ich Technikrecht, es ist der Versuch, Technikentwicklung, Technikverbreitung und Technikanwendung zu steuern, nicht notwendig unmittelbar, gerne auch mittelbar mit eleganten Regeln und auch nur soweit notwendig, ja? Also Stichwort Marktversagen. Um eben auf die Art und Weise für einen möglichst sozialen, nützlichen Rechtsrahmen zu sorgen. Und dann haben wir einen Bogen von der Innovationsförderung über die Förderung von Techniktransfer bis hin eben zu Risikosteuerung, sei es durch unmittelbaren Eingriff, sei es durch Haftungsregeln, so wie ich Ihnen das gerade erzählt habe. Das ist aus meiner Sicht Technikrecht und das ist wenn Sie so wollen, der Forschungsansatz, mit dem ich auch an die IT insgesamt rangehe. Ob das dann immer im Einzelnen so gut funktioniert, ist noch eine ganz andere Frage. Aber das ist jedenfalls ein möglicher Zugriff. So, und die nächsten Folien, die überspringe ich jetzt, weil die sich mit Netzwerken in dem Zusammenhang beschäftigen. Ich möchte eigentlich eher kurz noch auf KI eingehen, weil das ist ja das, was uns umtreibt. Wenn wir also KI einfach nur als eine weitere technische Innovation sehen, eine technische Neuerung von mir aus, die Chancen und Risiken birgt, dann bietet es sich an, erstmal mit dieser Brille ranzugehen und zu überlegen, braucht es da eine Innovationsförderung? Aktuell läuft es wohl ganz gut, also offenbar nicht. Braucht eine Risikosteuerung? Antwort: eher. Das wird heftig diskutiert. Und dann sind wir just bei der Frage: Haftung für selbstfahrende Autos oder brauchen wir besondere Haftungsregelungen für KI insgesamt? Und das ist genau das Thema, mit dem ich mich jetzt eben rumschlage, ob es überhaupt sinnvoll ist und wie man so eine Regelung gestalten könnte, die jenseits von der unmittelbaren regulatorischen Eingreifen, also du brauchst eine Erlaubnis, irgendwie ein KI-System zu betreiben, vielleicht intelligentere Haftungsregelungen zu finden, die für passende Anreize sorgt und für passende auch einfach Verteilung des Risikos. Und das erweist sich als schwierig aus mehreren Gründen. Das erste ist mal, überhaupt diese Risiko-Chancenquellen sauber zu definieren, so sauber und rechtssicher, dass es handhabbar ist und ich nicht ein völliges Ausufern der Regelungen habe. Wenn Sie jetzt mal zurückdenken an solche Beispiele, die noch simpler waren, also Kernenergie, ist banal. Ja? Naja, so banal ist es gar nicht, was Kernenergie ist, da gibt es auch im Einzelnen noch Probleme, aber zumindest mal, ob ich Kernspaltung betreibe oder nicht, lässt sich mit einiger Sicherheit beschreiben. Bei der Gentechnik dachte man, das ist auch easy und hat in den 90er Jahren präemptiv das Gentechnikgesetz erlassen. Heute zeigt sich es überhaupt nicht easy. Mit CRISPR-Cas sind wir vielleicht noch dabei, mit den neuesten Neuerungen, die es da noch gibt, sind wir nicht mehr dabei. Also spätestens bei epigenetischen Veränderungen sind wir draußen und wir haben noch ein paar andere Smart Breeding etc. Also Sie sehen, genau das, was ich einmal schon erwähnt hatte, wenn ich zu speziell technisch argumentiere, kann es ganz schnell sein, dass das Recht dysfunktional wird und dann nämlich unter Umständen erst durchs rechtliche Mal Versagen habe. Und das wäre der GAU sozusagen. Ja? So, und was ist jetzt bei KI? Das ist genau das Problem. Erstens mal, keiner weiß so genau, was KI ist. IT gibt es schon lange. Es gab schon Leute, die gesagt haben, wir bräuchten eine IT-Haftung. Das heißt aber eigentlich heutzutage eine Haftung für praktisch jeden Alltagsvorgang. Das kann es nicht sein. Und jetzt sehen Sie, das, was ich versuche momentan ist, zu schauen, ob es so etwas gibt wie spezifische, neuartige Risiken, die sich hinreichend zuverlässig beschreiben lassen, die sich aber auch abheben von dem, was bis vor 10 Jahren zum Beispiel noch als selbstverständlich galt. Und ich glaube, aber das ist alles nur Arbeitshypothese, dass das Machine Learning, dass das ein möglicher Anknüpfungspunkt ist, also dieser Übergang eben von Programmieren zu Trainieren, den ich schon angesprochen habe, und Klammer auf, ob das notwendig nur für künstliche neuronale Netze gilt, ob künstliche neuronale Netze noch ein zusätzliches Problem mit sich bringen, also fehlende Transparenz, aber da wird ja dran geforscht wegen Explainable AI. Das ist vielleicht nochmal ein Zweigthema, aber jedenfalls glaube ich, Machine Learning ist zumindest mal ein spannender Kandidat. Lassen Sie es mich so formulieren. Ein weiterer Kandidat, wo ich mir nicht ganz sicher bin, oder nein, ein Kandidat, der vielleicht als zusätzliche Einschränkung gelten sollte, ist sicherlich Robotik. Denn solange wir rein virtuelle KI-Systeme haben, ist es zumindest aus juristischer Sicht wohl zu schwer, die klar abzugrenzen und klar Verantwortlichkeiten zuzuweisen, klar zu zeigen, warum der Betrieb eines solchen Systems zu einem Schaden an einem definierbaren Rechtsgut in der Wirklichkeit geführt hat. Wovon rede ich die ganze Zeit? Nehmen wir mal an, ein rein virtuelles KI-System, Wertpapierhandel. Haben wir ja schon. Will ich ernsthaft eine Gefährdungshaftung für jedes nicht klar mit der Außenwelt agierende KI-System? Ich glaube, das ist fast nicht handhabbar. Aber umgekehrt, den Case habe ich schon in der Veröffentlichung gemacht. Wenn ich kombiniere Machine Learning mit Robotik, also mit unmittelbaren Hardware, nicht nur Sensoren, sondern auch Aktuatoren, dann haben wir, glaube ich, wirklich eine kritische Mischung und das ist aus meiner Sicht, kann man diskutieren, ein hinreichend präzise beschreibbares neues Phänomen. Aber vielleicht ist das ein Irrtum und in 5 Jahren sage ich, ja, ich war viel zu eng, wir haben Umweltrobotik, es passt einfach nicht. Aber es ist nur mal zur Diskussion. Die Ideen, und das ist immer das große Problem bei all diesen, also gerade für Juristen, man hat immer einzelne Fälle vor Augen. Wir haben die meisten haben immer die selbstfahrenden Autos vor Augen, auch die Politiker. Ich habe zum Beispiel den selbstfahrenden Rasenmäher vor Augen. Und klar, da ist es evident. Also einen Rasenmäher auf den Markt zu bringen, dessen Steuerung sich selbsttätig umprogrammieren kann, ist evident pflichtwidrig, würde der Jurist sagen. Aber selbst dafür bin ich schon gegeißelt worden. Egal. Also jedenfalls mal, das ist ein spannendes Thema und das ist, glaube ich, was, wo es auf jeden Fall nachdenkenswert wäre, ob wir eben so eine umfassende Internalisierung zumindest aller ökonomischen Risiken wollen. Vielleicht müssen wir sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, pass mal auf, solche Systeme sind überhaupt nur unter Genehmigung zulässig. Ich meine, dass das Militär die einsetzt, ist eh klar, aber wir reden jetzt vom privaten Raum. So, das ist das eine. Und es gibt noch einen zweiten Kandidaten, der ganz gerne übersehen wird, den ich total spannend finde, weil der eigentlich älter ist, weil er jedenfalls früher kommen wird. Also wenn man jetzt mit den Experten redet, mit den Herstellern von Robotern über echtes Machine Learning im Roboter, dann lachen die, dann sagen, das ist zu viel Science Fiction gelesen, ist alles Blödsinn, hör bloß auf. Aber ein anderes Phänomen ist eben just diese Cyber Physical Systems, also diese großflächige Vernetzung. Und das ist aus juristischer Sicht so spannend, weil mit der Vernetzung wir auch zusätzliche Risiken haben. Einfach durch das Anwachsen, auch das exponentielle Anwachsen potenzieller Fehlerquellen. Und jetzt sind wir wieder bei meinen selbstfahrenden Autos. Also ich gehe mal davon aus, dass die ersten selbstfahrenden Autos weitgehend programmierte und nicht trainierte oder trainierende Systeme sind. Das ist übrigens auch noch ein Thema, wo ich sage, trainiert ist okay, wenn es dann eingefroren ist. Aber was ich meine, ist eben noch weiter lernen an Supervised Hardware. Das halte ich jedenfalls für schlicht pflichtwidrig. So, aber nehmen wir mal an, das ist nicht, sondern es ist einfach eine komplex programmierte Maschine, die halt gelernt hat, jetzt mit nicht weiter veränderlicher Steuerung die Straßen entlang zu fahren. Aber das weitere Problem ist, das werden sie sicher nur können, wenn sie ziemlich komplett vernetzt sind mit allen möglichen anderen Geräten und der Umgebung. Und dann haben wir das Szenario, dass kaum mehr ein für die aktuelle Situation Risikobeherrscher zu finden ist, respektive ex post jemand, der schuld ist, wenn es gekracht. Jede noch so kleine Datenlieferung kann schuld sein, aber es könnte auch ein Fehler in der Steuerung sein oder. Und das ist ein Problem, wo ich tatsächlich, also wo auch diese ganze Idee mit der Internalisierung von Risiken an die Grenzen gerät, denn die Grundvoraussetzung ist ja, dass Sie einen Risikobeherrscher haben, den Sie zwingen, sich das Risiko zu minimieren. Wenn aber jedenfalls beim aktuellen Fahren Sie nicht mehr einen haben, sondern vielleicht 100 potenziell beteiligte Akteure, dann wird es langsam schwierig. Die Antwort kann zweifach sein. Entweder Sie packen schon an, ganz am Anfang. Der Risikoverursacher ist halt einfach der, der so ein System herstellt und auf den Markt bringt. Dann würden wir dafür sorgen, dass es einfach nie voll vernetzte Alltagsgegenstände gibt. Ich finde die Idee gar nicht so absurd, wie sie sich anhört. Da bin ich sehr technikskeptisch. Aber vielleicht sollte man zumindest regulatorisch das auch erzwingen. Also Stichwort ein Recht auf den Kühlschrank ohne Sensor. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, die Realität wird anders laufen und das ist jetzt die nächste Frage, ob man vielleicht in so einem Fall umschwenken sollte auf ein Sozialversicherungsmodell. Die Neuseeländer kennen das zum Beispiel bei Autos, dass ich sage, okay, das ist eine Technik, die on average nützlich ist. Sie kennen die ganze Debatte, ob die sicherer sind als die Fahrer oder die irgendwann wird die on average sicherer sein, ganz egal, welche ethischen Dilemmata auftreten, es wird weniger Tote geben. Punkt. So. Und dann wird es schwierig, ethisch, die Einführung der Technik insgesamt zu verhindern durch rechtliche Regelungen. So, und dann ist eigentlich nur noch die Frage, wie sorge ich jetzt für eine Verteilung der verbleibenden Risiken in optimaler Weise? Und wenn ich dann sowieso keine Anreizeffekte mehr erzielen kann, dann wäre die Antwort totale Sozialisierung. Ja? Und das klingt so skurril, aber letzten Endes wäre das dann die Idee, zu sagen, eine Regelung, jeder, der einen Schaden hat, der unmittelbar durch ein KI, also durch ein voll vernetztes System in dem Fall, entstanden ist, hat einfach Anspruch auf Ersatz aus diesem, wie auch immer auszugestaltenden Versicherungstopf. Die Idee wäre, um noch ein Minimum an Anreiz zu haben, könnte man sagen, einzahlen muss da einfach alle Entwickler und professionellen Anwender. und geschützt dann alle privaten Anwender und jede beliebige dritte Geschädigte. Und das ist tatsächlich das, was ich so als Kernthese, also als Nahziel würde ich vorschlagen, Gefährdungshaftung, solange ich noch einzelne Beherrscher identifizieren kann, insbesondere für Machine Learning, aber vielleicht mittelfristig Umstellung auf ein echtes, primäres Sozialversicherungssystem. Und das wird heftige Diskussionen gegeben. Also ich habe erwähnt, es gibt diese Gutachtenskiste für den Deutschen Juristentag. Und sowas dann als Stufe 2 vorzustellen, wird sicher spannend. Wahnsinn. Es gibt Vorbilder. Wir haben das bei Berufsunfällen und berufsbedingten Krankheiten. Da ist das genauso. Bismarck hat das eingeführt, interessanterweise, um die Sozialisten mundtot zu machen. Ja? Schon weit vor 1900, als er noch am Ruder war, ich glaube 1880 rum oder so. Das bei Berufsunfällen und berufsbedingten Krankheiten ich eben einen unmittelbaren, direkten Anspruch habe gegen die Berufsgenossenschaften. Ich brauche nur beweisen, guck, ich habe einen Asbestschaden sozusagen, da ist es der Klassiker. Und der große Vorteil ist, ich muss dann nicht beweisen, wer konkret hat jetzt diesen Asbest, der mich geschädigt hat, in die Welt gesetzt. Und dass das richtig gut und wichtig ist, sehen wir an einem Vergleich unserer Versicherungsregelung mit der englischen Welt. Dort gibt es eine Kette von Entscheidungen, Gesetzgebung, die Gerichtsentscheidung wieder korrigiert etc., die versucht irgendwie die Asbestfälle in den Griff zu kriegen. Wir hatten nie ein Problem. Wir hatten die genossenschaftliche Sozialversicherung. Und vielleicht ist das eine Idee. Ein Kollege, der auch an der HU unterrichtet, eigentlich einer der besten Haftungsrechtler, die wir in Deutschland haben, hat mal einen Aufsatz übertitelt mit Bismarck was right. Das ist natürlich sehr provokant. Aber ja, es ist vielleicht eine interessante Lösung. So, ich weiß gar nicht, ob ich schon längst die Zeit überzogen habe, aber ich ganz kurz noch zwei Sätze zu dem Thema transformatives Potenzial. Jetzt nicht hier für KI, ja doch auch für KI, aber grundsätzlich haben wir das Problem, was machen wir, wenn die Technik anfängt, Risiken, die wir vorher akzeptiert haben oder Rechtsgüter, die wir akzeptiert haben, zu unterminieren, weil sich die Werte ändern. Und das ist ja auch ein Forschungsthema von vielen von Ihnen, wenn Privatsphäre plötzlich weniger wichtig ist, wobei ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht so sein, aber wenn es weniger wichtig sein sollte und wir reden über Privatsphäre schützende Regelungen, dann haben wir unter Umständen ein Problem des Rechts. Dieses Phänomen der wechselseitigen Beeinflussung ist auch schon länger bekannt. Also eine Autorin hat das mal Koevolution genannt, wie so eine Art Arms Race von Recht und Technik, aber eben dieses transformative Potenzial, das ist dann eine besonders spannende Kiste. Und das ist jetzt der letzte Punkt, den ich Ihnen auch vorführen möchte. Den Begriff, den hat der Nuffield Council eingeführt, just bei einem Gutachten zu CRISPR-Cas, erst vor ein paar Jahren. Und hat gesagt, also Transformative Technologies, das sind solche, wo die Effekte und Risiken ungewiss sind. Okay, das ist nichts Neues, war bei der Gentechnik genauso. Ja? Aber wo auch gar nicht klar ist, ob diese Effekte good or bad sind, ob es Risiken oder Chancen sind. Das ist tatsächlich ein bisschen was Neues. Bei der Gentechnik war klar, also wenn die Umwelt über die Wupper geht und wenn Menschen zu Schaden kommen, das ist schlecht. Ja? Aber Beeinträchtigung von Privatsphäre ist schon ein sehr viel abstrakteres Rechtsgut. Ja? Und der Effekt, den ich jeden Tag spüre, wenn ich allein an die E-Mails denke, dass ich einfach nur gehetzt, gestresst und ineffizient bin. Andere Leute würden das als tollen Effekt sehen, keine Ahnung. Ja? Also Ambiguität. Wo das entwickelt wurde vom Nuffield Council, da ist es sehr viel deutlicher. Die ganze Debatte, Eingriff in die menschliche Keimbahn, das ging auch los mit In-vitro-Fertilisation, wo zum Beispiel christliche Ethiken von vornherein sagen, das ist schlecht, aber wo utilitaristische Ethiken sagen, nee, so schlecht ist es gar nicht, und wo eben auch gesellschaftlich große Unsicherheit herrscht, was die richtige Antwort ist. Dritter Aspekt. Wenn die Technik dann in der Lage ist, wegen dieser Ambiguität und weil sie so mächtig ist und in allen Alltagsbereichen eingreift, Werte zu verändern, also hier das Originalzitat vom Nuffield Council, significantly changing practice and reorganizing concepts, können Sie definieren, wie Sie wollen, dann hätten wir ein transformatives Potenzial. Übrigens, rein, also nicht bewertend, nicht normativ, sondern rein deskriptiv, von einem Historiker, Technikhistoriker, gibt es dieses Konzept schon ziemlich lang. J.D. Bolter, das ist einer von aus 80er Jahren, der ein Buch geschrieben, Turing's Man, der sich mit auch der Geschichte der IT beschäftigt hat, der hat das damals Defining Technology of an Age genannt. Wie gesagt, also the Defining Technology of the Late Middle Ages war zum Beispiel Zeitmesstechnologie und Gear Train, weil das die Practice der Gesellschaft ganz stark umorganisiert hat, dass es plötzlich zuverlässige Zeitmessungen ab dem 13. Jahrhundert gab. Der Buchdruck ist ein Klassiker und er hat eben argumentiert, schon die normale IT, also ohne zusätzliche Besonderheiten, ist eine Defining Technology. Und er hatte recht, das war noch bevor das Internet geflogen ist. Und spätestens mit dem Internet war es Defining, aber jetzt die AI hat natürlich das Potenzial, erst recht Defining zu sein. Und das kann man, und da ist jetzt wieder die Rückbindung an meine allerersten Folien, das kann man eben auch erklären mit dieser Mächtigkeit der Technologie, mit der rein technischen Mächtigkeit. Wir haben ja angefangen, dass ich gesagt habe, ein Maßstab ist die Informationsdichte, die wir verarbeiten können, und die hat dann irgendwann Auswirkungen auf die Anwendungsmöglichkeiten. Und das ist es gibt ja unendlich viele Prophetenbücher, gerade zum Thema Digitalisierung, jedes Jahr 2, 3 neue. Und die sind mal besser, mal schlechter. Aber ja, ich meine, Sie wissen ja, dann spricht man gerade von Harari, dann kommt schon der Nächste. Und das ist, aber die beiden, das Buch finde ich gerade wegen seiner eigentlich bescheidenen These, scheint irgendwie bestanden zu haben, Brynjolfsson und McAfee, die eben sagen, jetzt sind wir wieder beim Vergleich, die IT, die schön mit Moore's Law, aber ganz stetig angestiegen ist, weil der exponentielle Anstieg so langsam zu immer neuen Möglichkeiten geführt hat. Also erst war es der Commodore, den sie hatten, dann gab es in jedem Office einen PC, dann kam Internet etc. Die sind jetzt an einem Punkt, wie eine Hockeystick-Curve, an einem Wendepunkt, wo sie eben so eine Schwelle erreicht hat, wo es nicht nur so immer mal eine neue Anwendung gibt, sondern wo plötzlich großflächig ganz viele Bereiche im Alltag neu organisiert werden können. Und Sie sagen eben im Wesentlichen wegen der umfassenden Vernetzung, Internet und Cyber-Physical, und Sie sagen wegen AI. Und wenn Sie so zurückdenken an diesen Graphen, mit dem, dass wir auch bei der AI mittlerweile kommen, also bei den ANNs, die Komplexität von natürlichen Hirnen uns so langsam ranpirschen, obwohl Moore's Law jetzt ja auch irgendwann mal am Ende ist, aber wir sind ja schon bei Hundehirnen, dann finde ich das tatsächlich ganz faszinierend. Und vielleicht haben Sie recht, das muss man mal sehen. Und Sie sagen eben, das ist genau das, ich habe es erwähnt, wie eben 1765 mit der Hängentechnik. Ja? Also Watt hat nochmal gesorgt dafür, dass die Maschinen so um eine Größenordnung effizienter werden und plötzlich konnte ich überall dampfmaschinenbetriebene Frühindustrialisierung betreiben. Damit bin ich eigentlich, ich werde den Rest jetzt etwas überspringen, ich sage nur, der Case ist dann, um sowas noch zu erforschen, braucht es eben genau das, was wir hier machen. Nicht nur Juristen und Techniker im Dialog, sondern es braucht eben diese ganzen Disziplinen, auch noch Sozialwissenschaften und, das haben Sie schon gesehen, Historik und Philosophen würde ich natürlich auch noch gerne dazu nehmen. Aber das ist genau der Case für unser Weizenbaum-Institut, diese multidisziplinäre Erforschung von solchen Dingen. Und ob das Recht dann wirklich steuern kann oder ob es eben nur ein ganz kleines Mosaiksteinchen ist, welches Leitplanken einzieht oder vielleicht sogar nur Anreize, wenn es gut läuft, das ist dann eine Diskussion, die wir mal später noch führen können. Vielen Dank.